Pink Wave.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit. In wenigen Augenblicken wird unsere offizielle Sendungspatin live zu uns geschaltet. Wir begrüßen nun live aus Bielefeld unsere Sendungspatin Carola. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo Caro.
Hallihallo, einen wunderschönen Abend nach Ostfriesland aus Bielefeld.
Und das wünschen wir auch zurück.
Dankeschön. Das war ja ein musikalischer Einstieg nach meinem Geschmack.
Wieso?
Eins meiner für immer Lieblingslieder, würde ich mal sagen.
Forever Madonna.
Forever Madonna.
Aber mit dem Lied sind wir ja im Prinzip auch schon in unserem Thema für heute drin, Caro.
Ja, mir hat da jemand was zugezwitschert. Das soll heute ganz besonders interessant werden. Ihr macht einen ganz interessanten Ausflug in die katholische Kirche, gewissermaßen in Anführungszeichen. Und es ist bestimmt auch für jeden interessant, der vielleicht gar nicht so viel damit am Hut hat oder nicht katholisch ist.
Bist du denn katholisch, Caro?
Ich bin katholisch.
Und dann fangen wir mit Clarissa.
Oh, nee, ich glaube, ich bin eher Atheist.
Du bist eher Atheist. Und Holger?
Ich bin evangelisch, aber ich finde die katholische Kirche immer ganz, ganz spannend. Ich finde die ja ganz mystisch irgendwie. Also dieses Beichten gehen und seine Sünden erlassen bekommen. Und ich muss sagen, ich stehe auf dem Papst. Also wer darf ansonsten ungestraft irgendwie Purpur tragen und dieser ganze Schmuck, den er hat? Also diese ganzen Kleidchen sind ja wirklich irgendwie ganz niedlich.
Auch ich könnte aber noch ein bisschen niedlicher sein.
Jetzt, ich glaube, Clarissa, wir haben es eben schon überlegt, was fasziniert eigentlich Schwule an der katholischen Kirche? Ich glaube, Holger hat da schon eine gewisse Antwortvorlage geliefert. Das werden wir im Laufe unseres heutigen Interviews mit unserem Gast, Telefongast, dann nämlich mal weiter eruieren können.
Ja, vielleicht kann der mir aber auch verraten, was die ganzen Priester unter ihrer Kutte oder Soutane, wie man es nennt, da drunter tragen an Unterwäsche. Ist es wie bei den Schotten? Tragen sie gar nichts drunter?
Tja. Woher weißt du das von den Schotten?
Da habe ich schon meine eigenen Erfahrungen gemacht.
Ah, mir ist so, als hättet ihr schon mal drüber gesprochen auch, ne?
Ja, das kann wohl sein.
So nebenbei.
Ich weiß.
So nebenbei.
Also ich finde, Holger zaubert schon wieder so komische Bilder in meinem Kopf hier.
Das ist ganz schrecklich. Holgers Kopfkino ist ganz, ganz gefährlich, ja, ganz gefährlich.
Aber ich habe ein Stichwort schon gesagt, nämlich Telefongast. Ihr werdet bestimmt so viel mit dem zu besprechen haben, dass die Telefonleitung heute komplett blockiert ist und ich die Einzige bin, die die Ehre hat, mit euch telefonieren zu dürfen.
So ist es. Aus unserem Telefongast natürlich.
Ja,
und
genau.
Wo kann man uns denn, wenn man jetzt zum Beispiel zwischendurch eine dringende Frage hat, man kann uns natürlich erreichen, man kann zwar nicht im Studio heute direkt anrufen, denn wie du sagtest, die Leitung ist blockiert, aber man kann uns ja eine SMS schicken. Clarissa, an welche Nummer?
Wie immer an die 0163 87 41 700. Ist das wie immer? Nee,
das ist eigentlich doch so. 87 41 700.
Wie immer eigentlich so.
Das
ja.
ist wie immer. Also wie immer ist so wie letztes Mal, ne?
Genau.
Ja.
Und die letzten Monate und die letzten Jahre.
Genau, und wir klicken uns gleich nochmal online ein, also bei Romeo und Facebook heute vielleicht mal nicht, mal gucken. Ja. Unsere Anker ist ja heute nicht da, genau. Anker müssen wir entschuldigen.
Aber man kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an nachricht@radiopinkwave.de und diese ganzen Kontaktdaten findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage auf www.radiopinkwave.de.
Wunderbar, so ist es, genau. Caro.
Sebastian. Ja, darf ich kurz noch was sagen?
Natürlich,
ich habe
immer.
Gerade gesehen, wann eure nächste Sendung ist, wenn ich mich nicht verrechne, am 15. August.
Ja.
Und das scheint mir auch ein katholischer Feiertag zu sein, Maria Himmelfahrt.
Ach, du liebes.
Ja, das passt doch gut, da schließt sich der Kreis. Ja.
Und da bin ich auch noch in einem erzkatholischen Land dann. Vielleicht bekomme ich eine Einladung beim Papst zum Tee.
Wo bist du denn dann?
Im Vatikan oder zumindest in Italien.
Ich bin in Italien, in der Toskana. Nach Rom ist es nicht ganz so weit.
Naja, doch ein paar Stündchen schon.
Ja, das geht schon. Also.
Die Einladung muss also rechtzeitig vorliegen.
Ich tauche da einfach spontan auf.
Oder
also,
so.
Wir werden uns heute jedenfalls dem Vatikan annähern und damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, denn ich sage euch eins, es wird heute wirklich spannend. Clarissa und ich, wir haben ja schon einen Vortrag mitgemacht von David Berger, der 2010 ein brisantes Buch veröffentlicht hat, Der Heilige Schein. Da wird uns gleich ein bisschen was zu erzählen und er wird uns Einblicke gewähren hinter die Kulissen der katholischen Kirche. Ich zeige euch äußerst spannend. Und bevor wir dazu kommen, Caro, hast du jetzt die Ehre, noch deinen Musikwunsch loszuwerden?
Ja, hurra, hurra. Ich hätte es nie geglaubt, dass die Sängerin mit dem Lied auf Platz 1 in Deutschland landen würde. Das hat sie nicht mal in ihrem Heimatland geschafft, in Schweden, wenn ich mich nicht irre. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, weil das diesmal sehr spontan war. Aber das Lied erinnert mich total an die 80er und ich freue mich, es jetzt zu hören, nämlich I Follow Rivers von Licky Lee.
Yeah.
Vielen Dank dafür.
Für dich immer wieder gern, Caro.
Oh, danke schön.
I Follow Rivers von Licky Lee. Für dich.
You're listening to Pink Wave.
Vous entendez Pink Wave.
Ihr hört Pink Wave.
Pink Wave.
Da sind wir wieder live aus dem Studio in Emden. Hallo, hier ist Radio Pink Wave und mit mir Sebastian im Studio sind
Clarissa, hi.
Und immer noch Holger.
Genau, und wir haben jetzt die Ehre, unseren Telefongast zu begrüßen. Wir haben die Leitung aufgebaut nach Berlin und begrüßen David Berger. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Hallo David. Wir haben es ja eben schon mal ganz grob angekündigt. Du hast etwas mit Kirche zu tun, genauer gesagt mit der katholischen Kirche, und du hast ein Buch veröffentlicht. Mehr haben wir noch nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, dass es ganz spannend wird. Vielleicht magst du dich erst einmal unseren Hörern vorstellen. Ich denke mal, nicht jeder, der jetzt die Sendung hört, weiß, etwas mit David Berger anzufangen. Das liegt auch daran, dass wir hier in Ostfriesland eher so evangelisch orientiert sind, wie wir ja mit Holger eben festgestellt haben. Aber trotzdem, wir werden gleich feststellen, das Thema wird sicherlich auch für die Evangelien unter uns oder die Atheisten und sonst interessant sein. Ja, erzähl mal etwas über dich.
Ja, vielleicht ganz kurz, 1968 geboren. In der Kindheit wollte ich immer katholischer Priester werden, dadurch, dass ich in einer katholischen Umwelt aufgewachsen bin in Nordbayern. Und dann habe ich aber kurz vor dem Abitur gemerkt, dass das nichts wird mit dem Zölibat, das heißt der Ehelosigkeit. Habe dann auch sehr schnell meinen Freund und Lebenspartner kennengelernt. Wollte mich aber nicht ganz von der Theologie verabschieden, habe dann katholische Theologie studiert, habe dort sehr schnell eigentlich Erfolg gehabt während des Studiums schon, dann sehr schnell auch sozusagen Karriere gemacht in der katholischen Kirche, die mich bis in den Vatikan geführt hat. Das heißt, ich war dort Professor einer päpstlichen Akademie und einige Zeit auch das heißt Lektor der Glaubenskongregation. Das heißt, ich hatte die Aufgabe, im Auftrag des Vatikan bestimmte Zeitschriften zu überwachen und eventuelle Abweichungen von der Glaubenslehre der Nachfolgeorganisation der römischen Inquisition sozusagen zu melden, was ich nie gemacht habe. Aber immerhin konnte ich Einblick in die vatikanischen Strukturen dadurch gewinnen. Ja, und irgendwann war mir die ganze Sache, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, ist mir das zu viel geworden, das Zusammensein von Homosexualität auf der einen Seite, dieses Doppelleben, und von kirchlicher Karriere auf der anderen, sodass ich mich dann 2010 in einem Zeitungsartikel geoutet habe und einige Monate später dann ein Buch darüber geschrieben habe, das dann Ende 2010 erschienen ist, in dem ich dann genau beschreibe, welche Strukturen in der katholischen Kirche herrschen, besonders im Vatikan, besonders im Hinblick auf das Thema Homosexualität. Das heißt, wie geht man in der katholischen Kirche mit homosexuellen Mitgliedern, besonders mit homosexuellen Geistlichen um?
Genau, und da wirst du uns gleich ein paar Einblicke, vielleicht Geschichten erzählen können. Du bist also ganz nah an den Vatikan, an den Papst herangekommen und das in einer Organisation, die, wie wir wissen, jetzt nicht unbedingt sehr schwulenfreundlich ist. Also eine ganz interessante Kombination, was man denn als Schwuler dann eigentlich dort verloren hat. Bevor wir dazu kommen, warum das Thema jetzt auch für Nicht-Katholiken unter uns interessant ist, gibt's erstmal etwas Musik. Gabriela, erzähl mir mit Sweet About Me. Da sind wir wieder und im Telefon ist nach wie vor David Berger aus Berlin, ein schwuler Theologe, der bis zum Papst fast vorgedrungen ist, auch bis im Vatikan. Ne? Hast du mit dem Papst mal gesprochen, David?
Nicht mehr, als er schon Papst war, aber in der Zeit, als er noch Kardinal war, also Kardinal Ratzinger, war er auch Mitglied der christlichen Thomas-Akademie und da hat es sich so ergeben, dass wir uns häufiger über den Weg gelaufen sind.
Okay, und war nett?
Ja, das kann man ja überhaupt nicht bezweifeln, dass Ratzinger von seiner Persönlichkeit ein sehr zurückhaltender Mensch ist, in seinem Auftreten, im Umgang mit Menschen und jetzt nicht unsympathisch ist. Also das auf keinen Fall.
Unsympathischer ist für uns Homosexuelle höchstens was, wie er sich zum Thema Homosexualität äußert. Vielleicht kannst du gerade mal die Position der katholischen Kirche zum Thema Homosexualität ganz kurz zusammenfassen und dann vielleicht erwähnen, warum das Thema Homosexualität in der katholischen Kirche auch für die Nicht-Katholiken interessant ist.
Ja, also zum einen, dass die Einstellung der katholischen Kirche zur Homosexualität ganz kurz bedeutet, homosexuell zu sein, ist okay, dann dieser Veranlagung soll man sogar mit Takt und Respekt begegnen, aber die Ausübung der Homosexualität wird als schwersündhaft bezeichnet, also als Todsünde, die von der Gnade ausschließt, von der Lebensgemeinschaft mit Gott, wobei man dann sagen muss, das klingt zwar zunächst mal ganz harmlos, aber ist, wenn man es wirklich sich genauer anschaut, schaut, auch noch diskriminierend. Denn die Unterscheidung zwischen Veranlagung und Ausübung so zu machen, ist völlig unlogisch. Also es ist wie wenn ich jemandem sage, du bist ein toller Klavierspieler, aber sobald du dich ans Klavier, davor habe ich auch Respekt und das finde ich gut, aber sobald du dich ans Klavier setzt und das aktiv auch machst, ist das das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Spätestens da erkennen wir die Unlogik der ganzen Konstruktion und deswegen ist die katholische Kirche auch in den letzten Jahren zunehmend dazu übergegangen, auch die homosexuelle Veranlagung schon zu verteufeln und als wieder göttlich abzustempeln. Warum ist das Thema auch für Nichtkatholiken relevant? Das hängt sicher damit zusammen, dass die katholische Kirche ja jetzt kein Gartenbauverein ist, wo festgelegt wird, wer an welcher Stelle Radieschen oder Kartoffeln anbauen darf und dass keinen, der nichts mit dem Gartenbauverein hat, wirklich zu interessieren hat. Sondern die katholische Kirche ist zum Beispiel in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Lobby aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sie in manchen Gegenden der größte oder zweitgrößte Arbeitgeber im sozialen Bereich ist und dort auch die Maßstäbe festlegt für das Arbeitsleben, dass zum Beispiel dort homosexuell, offen homosexuell Lebende einfach entlassen werden können aufgrund dieses offen homosexuellen Lebens und der Staat das auch absegnet in Deutschland. Und dann kommt noch dazu, dass der Papst innerhalb des Vatikanstaates ein Souverän ist, das heißt einen eigenen Staat hat und deswegen in der internationalen Staatengemeinschaft der Vatikan auch immer wieder Einfluss nehmen kann. Und das macht er auch jedes Mal dann, wenn es darum geht, dass die strafrechtlichen Bestimmungen im Hinblick auf Homosexualität verschärft werden, dass Pride-Veranstaltungen in Ländern wie Russland untersagt werden. Also da ist der Vatikan immer ganz vorne mit dabei. Und das ist etwas, das sollten nicht nur Katholiken gegen aufstehen, sondern ich denke, jeder, der mit Menschenrechten interessiert ist, hat da eine gewisse Verpflichtung, ein klares Nein gegenüber dem Papst und dem Vatikan zu sagen.
Das ist ein ganz eindeutig und was nicht so eindeutig ist bei dieser ganzen Thematik ist, auf der einen Seite ist die katholische Kirche, wie du es ja gerade dargelegt hast, nicht gerade Homosexuellen freundlich. Auf der anderen Seite scheint die katholische Kirche aber durchaus eine gewisse Anziehungskraft für Homosexuelle zu haben. Selbst Holger hat ja eben gesagt, er findet die katholische Kirche ein bisschen mystisch und so weiter. Das ist eine Frage, auf die wir gleich hinkommen werden, nach Irene Cara mit What a Feel. Ich habe es euch falsch ausgesprochen, oder Holger? Sagst du mal.
Irene Cara.
Dankeschön. What a Feeling.
Und da sind wir auch schon wieder. Du David, ich bin ja Agnostiker bzw. Atheist und noch dazu lesbisch. Ich habe echt keine Ahnung, warum sind eigentlich so viele Schwule an der katholischen Kirche interessiert, obwohl die doch so schwulenfeindlich ist. Kannst du mir da bitte mal auf die Sprünge helfen?
Ja, ist ja schon ganz interessant, dass du auch Schwule gesagt hast und nicht einfach Homosexuelle und dann die Lesben mit eingeschlossen hast. Das ist wirklich anscheinend etwas, was vor allem homosexuelle Männer an der katholischen Kirche anziehend finden, zumindest ein gewisser Teil homosexueller Männer. Das hängt mit der Geschichte zum Teil zusammen. Die katholische Kirche war über Jahrhunderte ein ganz wichtiger Zufluchtsort für homosexuelle Männer, die in der Gesellschaft nicht offen und frei leben konnten. Und da hat sie mit dem Berufsprofil des Priesters, des katholischen Priesters, eben etwas entwickelt, was wie gemacht war auch für schwule Männer. Das heißt, zum einen lebt man in reinen Männergemeinschaften zusammen. Das heißt, wenn man wenn ich zurückdenke an solche Conveniats, an solche Zusammentreffen von katholischen Priestern, die Stimmung und Atmosphäre, die da war, die war von einem schwulen Kaffeekränzchen gar nicht so zu unterscheiden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die katholische Kirche in besonders ästhetischer Weise ist ihre eigene Autorität zu zelebrieren weiß in ihren Zeremonien, was auf Schwule häufig auch anziehend wirkt. Das kann man in ähnlichen Zusammenhängen auch bei einer ähnlichen Anziehungskraft, die das Militär oder die Monarchie und monarchische Zeremonien auf Schwule ausüben. Und dann kommt natürlich auch noch etwas dazu, was vielleicht etwas polemisch ist, aber was man trotzdem immer im Blick behalten sollte, die Möglichkeit des sich Verkleidens, die ja im katholischen Klerus eine ganz große Rolle spielt, das heißt, der ganze Klamottenfetischismus, der dort herrscht, ist ja etwas Ähnliches wie der schwule Fetischismus, den wir in der schwulen Welt haben, nur dass das eben andere Klamotten sind. Das heißt, ob ich jetzt den ganzen Tag drüber nachdenke, welche neuen Adidas oder Nike-Sneaker ich mir hole und die ganz toll finde, oder wie das bei katholischen Geistlichen ist, die ganze Zeit meiner Karriere darauf hinarbeite, endlich auch eine Mitra tragen zu dürfen und eine große barocke Kassel über anderen Gewändern, das ist doch strukturell sehr, sehr ähnlich.
Aber dann könnte ich doch auch in ein ägyptisches Land ziehen, da kann ich doch auch solche Kaftane tragen. Das wäre doch viel einfacher.
Ja. Aber der Vorteil ist in der katholischen Kirche, dass man da nicht unbedingt gleich hingerichtet wird wie in ägyptischen Ländern, wenn man das macht. Und es ist natürlich wesentlich naheliegender, von unserem Kulturkreis dann in die katholische Kirche zu gehen. Und es ist ja, wie gesagt, nicht nur ein Aspekt, die ganze Klamotten, der ganze klerikale Klamottenfetisch, sondern da kommen eben noch viele andere dazu. Häufig sind das auch heutzutage junge Schwule, die aus sehr konservativ-katholischen Familien kommen, die dann den Weg in die katholische Kirche, ins Priestertum gehen, einfach um zu überleben, weil sie wissen, sie würden, wenn sie offen schwul leben würden, von ihrer Familie verstoßen werden und haben dann häufig auch nicht den Mut dazu, diesen radikalen Schritt zu gehen.
Spielt dabei auch eine Rolle, dass man vielleicht als Kind oder Jugendlicher denn die ersten homosexuellen Erfahrungen vielleicht auch im kirchlichen Umfeld gemacht hat?
Ja, das kommt gelegentlich mal vor. Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört von Betroffenen, die mir das erzählt haben, die gesagt haben, das war für mich so eine Art Initialisierungszeremonie. Da gibt es aber widersprüchliche, es gibt dazu Untersuchungen von Psychologen und da gibt es sehr widersprüchliche Aussagen. Es gibt auch Psychologen, die sagen, das ist vernachlässigbar, das ist kein wirklicher Grund, sondern das ist Zufall, dass das in einigen Fällen zusammenfällt. Also der sexuelle Missbrauch als Kind durch einen katholischen Priester und dann später das Einschlagen der Klerikerkarriere durch den ehemals Missbrauchten.
Also gibt es tatsächlich solche Fälle, wie ich das mir jetzt in meiner schwulen Fantasie natürlich wieder vorstelle, irgendwie der wilde, hemmungslose Sex im Beichtstuhl?
Das klingt mir noch zu positiv irgendwie, weil wild und hemmungslos, da verbindet man auch sexuelle Erfüllung und empfindet was Schönes damit. Das mag es vielleicht auch geben in kirchlichen Zusammenhängen, aber viel schlimmer sind die Zusammenhänge, wo wirklich Machtstrukturen ausgenutzt werden von Klerikern, gerade von ihnen anvertrauten, sehr jungen Menschen. Und dann sexueller Missbrauch stattfindet. Das sind eben Fälle, die auch die Glaubwürdigkeit, die nicht nur Existenzen zerstört haben und die Psyche dieser jungen Menschen schwer geschädigt haben in vielen Fällen, sondern eben auch die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche ganz enorm beeinträchtigen.
David, ich habe noch eine Frage, bevor wir zur nächsten Musik kommen, und zwar, wie hoch ist denn jetzt ungefähr der Anteil an Homosexuellen in der katholischen Kirche? Also in der durchschnittlichen Bevölkerung sagt man ja, es ist immer so zwischen 5% und 10%. Ist das auch so in der katholischen Kirche? Sind es da mehr, sind es da weniger? Hast du da irgendwelche
Werte? Alles sind sich einig, sowohl Freunde der katholischen Kirche wie auch Gegner, dass der Anteil schwuler Geistlicher in der katholischen Kirche überdimensional hoch ist im Vergleich zu dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt. Wie hoch der ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es gibt zwei kleinere Studien aus den USA aus den 90er Jahren, die sagen, der Anteil liegt bei etwa 40-60%. Schwuler Geistlicher an der katholischen Kirche. Meine Erfahrungen sagen mir, man kann davon ausgehen, dass jeder zweite Geistliche in der katholischen Kirche zumindest homosexuell veranlagt ist.
Das ist gerade keine kleine Zahl. Es wird jetzt die spannende Frage sein, wie man denn als schwuler Geistlicher in der katholischen Kirche lebt, die jetzt nicht gerade ein schwulenfreundliches Umfeld darstellt. Das wirst du uns aber gleich erst nach der nächsten Musik erzählen vielleicht. Und zwar Nelly Furtado mit Powerless. 40 bis 60% haben wir gerade eben gehört an Homosexuellen. Soll es in der katholischen Kirche geben, diversen Schätzungen nach, Holger? Du bist nicht
Sebastian, dabei. Da muss ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht anfange, woanders meine Typen dann aufzureißen.
Aber du also, hast doch einen Typen.
Stimmt auch wieder.
Ja, Holger ist einfach unersättlich. Ja, ja. Holger, bitte behalte deine Bilder in deinem
Nein, Kopf. Aber das gibt doch ganz neue Cruising Areas bei irgendwelchen katholischen Kirchen auf den Pfarrhöfen und so.
Holger, du malst schon wieder Bilder in meinen Kopf.
Genau, das habe ich vor, wir sind beim Radio.
Auf dem Parkplatz des Kölner Doms oder so, genau.
Es sind keine
wir fragen David jetzt nicht, wo man sich als schwuler Priester trifft. So, wir haben nämlich David Berger in der Leitung, für die, die jetzt erst später zugeschaltet haben. David Berger ist ein schwuler Theologe, der einige Jahre in der katholischen Kirche verbracht hatte, bis hin zum Vatikan 2010 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Der Heilige Schein und der jetzt gerade am Montag hier in Norden zu einem Vortrag war und gestern in Oldenburg. Heute Mittwoch ist er hier bei uns live im Radio und zwar live aus Berlin. Hallo David.
Hallo.
So, wir hatten uns ja eben schon einiges von dir, durften wir schon einiges erfahren und wie wir ja schon gerade sagten, es gibt einen relativ hohen Anteil an Homosexuellen in der Kirche, in der katholischen Kirche und sie hat auch durchaus ihre Reize offenbar, trotz ihrer homophoben Einstellung, die ja grundsätzlich da ist. Jetzt ist die Frage, wie lebt man eigentlich als schwuler Geistlicher in der katholischen Kirche? Ich meine, ich kenne es ja als also jetzt als Priester zum Beispiel, wir haben das Zölibat, ist klar, man darf nicht heiraten, weder Frau, Mann sowieso nicht, hat dann eine Haushälterin möglicherweise, aber wie macht man das jetzt denn, wenn man schwul ist? Hat man dann auch eine Haushälterin oder wie läuft das da?
Ja, das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich eine ganz, ganz kleine Gruppe an katholischen Geistlichen, die homosexuell veranlagt sind, das aber nicht ausleben, zumindest soweit ich das nachprüfen konnte und soweit die mir das sehr glaubwürdig auch gesagt haben, dass sie das wirklich hinkriegen, das umzuwenden und dann dafür besonders eifrige Priester sind und sich eben mit Sexualität dann überhaupt nicht beschäftigen. Dann gibt es die Geistlichen, die Homosexualität, die so veranlagt sind, aber das auch als schwere Sünde betrachten, trotzdem immer wieder sozusagen in die Sünde fallen, dass sie also immer wieder kurze homosexuelle Kontakte haben. Das sind dann natürlich meistens wechselnde Kontakte, keine festen Partner, sondern häufig im anonymen Bereich. Dann aber das danach gleich beichten, um sozusagen dann, bis der Triebstau wieder vorhanden ist, wieder in die Sünde zu fallen und wieder zu beichten.
Jetzt muss ich mal gerade zwischenfragen, ich muss mal so vorstellen, ich habe da sozusagen irgendeine... Ein Verhältnis, eine Affäre gehabt und dann gehe ich also zum Priester, zu einem anderen Priester und beichte ihm das und sage ihm das und das passiert dann nicht so?
Eine Affäre ist das meistens gar nicht, sondern der Triebstau wird, ich kenne das aus Köln zum Beispiel, der Triebstau wird hoch, dann setzt man sich ins Auto, fährt schnell zum Aachener Weiher oder ins Sexkino, hat dort schnell einen anonymen Sex und wenn der Trieb weg ist, kommt auch die Traurigkeit über die begangene Sünde, wie das von denen gesehen wird und natürlich auch das schlechte Gewissen. Und dann beichtet man es tatsächlich bei einem anderen Priester, ja.
Okay, dann mach weiter. Ich habe dich eben unterbrochen.
Ja, und dann sind da natürlich noch die Sublimierer. Das heißt, die Leute, die die Sexualität verdrängen und die erotischen Bedürfnisse, die sie haben, zum Beispiel über feierliche Gottesdienste und andere Dinge ausleben. Im günstigsten Fall ist das dann über die Gottesdienste, die Erotik auszuleben. Andere sublimieren dadurch oder verarbeiten die fehlende Sexualität, die sie gerne hätten, dadurch, dass sie in schwere Alkohol- oder Tablettensüchte geraten, dass der Anteil der Priester, die Alkoholiker sind oder tablettensüchtig, ist sehr, sehr hoch, auch wieder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. In den allermeisten Fällen sind das homosexuell veranlagte Priester. Dann gibt es die Pragmatiker unter den katholischen Priestern, die sagen, was soll's, ich mache den Job und was ich privat mache, geht keinem was an. Die gehen dann zum Beispiel so um, dass sie ihren freien Tag auf den Tag legen in der Woche, wo in der nahegelegenen Stadt in der Sauna Billigeintritt ist. Aber weil ihr vorhin Kleriker Cruising Areas erwähnt habt, ich habe das in Rom auch immer erlebt, nicht nur, dass es am Petersplatz eine sehr bekannte Klappe gab, die auch im Spartakus verzeichnet war, die natürlich vor allem von Klerikern frequentiert worden ist, aber auch der Monte Caprino in Rom. Da hat man immer wieder Geistliche aller Grate getroffen. In Rom heißt diese Cruising Area sogar die Monsignori, das heißt der Berg der geistlichen Herren.
weil das so bekannt war, dass dort eben die Geistlichen aus dem Vatikan nachts verkehren. Also wir haben praktisch alles quer durch die Bank, von denen, die wirklich den Zölibat halten, bis zu denen, denen das völlig egal ist, die ganz pragmatisch damit umgehen und ihre Sexualität genauso wild oder weniger wild ausleben, wie nicht katholische oder nicht priesterliche Schwule auch.
Man lebt natürlich in einem gewissen Spannungsfeld dann auch. Also ich, Holger hat sich übrigens gerade schon die Namen aufgeschrieben der Lokalitäten. Der ist ja demnächst in Urlaub in Italien. Weiß ich schon mal Bescheid. Holger, kannst ja berichten. Wir rufen dann an. Ne?
Während der nächsten Sendung werde ich live von dort dann berichten und mal gucken. Vielleicht treffe ich ja Benedikt und eröffne mir ganz neue Betätigungsfelder.
Ich glaube, die Chancen sind nicht recht hoch, Holger.
Wer weiß.
Was meintest du, David?
Wobei, er soll nicht zu Monte Carpino gehen, der war nämlich so überlaufen, dass die Stadtverwaltung in Rom den gesperrt hat. Ich war da vor einigen Wochen mit RTL zum Dreh da gewesen und wir wollten da drehen. Und da ist jetzt alles verrammelt mit großen Bauzäunen, weil die so viel Schmutz hinterlassen haben, die geistlichen Herren.
Nach dem
Sexualakt haben sie Kondome und Tempotaschentücher liegen lassen und dadurch hat die Stadtverwaltung den leider sperren müssen.
Aber dann
also es lohnt sich nicht wirklich hinzugehen.
Aber dann haben die Geistlichen ja auch in zweifacher Hinsicht gesündigt. Sie haben einmal homosexuellen Verkehr gehabt und sie haben auch noch Kondome benutzt.
Naja, ein bisschen drückt man ja das seit neuestem das Auge zu. Im letzten Buch des Papstes hat der Papst ja gesagt, in Ausnahmefällen, wenn ein männlicher Prostituierter mit HIV infiziert ist, dann darf er auch mal ein Kondom benutzen. Von daher haben sie das vielleicht ein bisschen für sich erweitert und verwenden jetzt Kondome schon allein, um die Belegschaft des Vatikan nicht unnötigerweise zu verringern.
Aber weist das nicht auch schon auf den Wandel in der katholischen Kirche hin?
Nein, nicht wirklich. Das heißt, dass diese ganze Kondomgeschichte ist wenige Wochen, nachdem das im Papstbuch erwähnt worden ist, hat der Vatikan ein Dokument erlassen, dass das die Privatansicht des Papstes ist, dass sich an der katholischen Kirche nichts verändert. Also wenn ich ein strenger Katholik bin und sollte doch Sex mit einem anderen Mann haben und bin HIV-positiv oder der andere ist HIV-positiv und ich bin negativ, dürfen wir trotzdem kein Kondom beim Sexualakt verwenden. Das geht so weit, dass ein afrikanischer Bischof zum Beispiel, wo das Problem ja viel heftiger ist, weil wer dort kein Kondom verwendet, der verwendet das ja häufig aus Glaubensgründen nicht. Bei den Schwulen in Europa ist das, denke ich, anders, da hat das damit nichts zu tun. Dass ein afrikanischer Bischof einer Frau gesagt hat, sie wird die Märtyrerin des 21. Jahrhunderts, wenn sie kein Kondom mit ihrem HIV-positiven Mann verwendet und dann an AIDS stirbt, dann ist sie ein besonderes Vorbild für eine besonders gute katholische Frau.
Es sind ganz spannende Einblicke, die uns David Berger hier verschaffen kann hinter die Kulissen der katholischen Kirche. Wir werden gleich weitermachen. Wir müssen es ein bisschen ranhalten. Und zwar brauchen wir jetzt, kommen jetzt gleich die Nachrichten. Vorher haben wir aber noch die Veranstaltungstipps. Und zwar für alle die, die es jetzt nicht schaffen, mal nach Italien zu reisen, so wie Holger das demnächst machen wird. Die finden hier in der Region auch die ein oder andere Vergnügungsmöglichkeit. Die hat Holger wieder für uns dankenswerterweise zusammengestellt. Die kommen nun. Danach gibt's die Nachrichten. Und danach sind wir wieder für euch da mit der zweiten Stunde von Radio Pinkwave und unserem äußerst interessanten Gast David Berger, ein schwuler Theologe, der auspackt, was so in der katholischen Kirche alles passiert.
Pinkwave ist eine unheimlich liebenswürdige Sendung. Oh, ich hab's noch nie gehört.
Pink Wave, lesbisch-schwules Radio in Ostfriesland. Information, Kultur und Unterhaltung nicht nur für Lesben und Schwule.
Pink Wave.
Willkommen zurück zur zweiten Stunde Radio Pink Wave, der ersten und einzigen lesbisch-schwulen Radiosendung live aus der Volkshochschule in Ostfriesland, in Emden natürlich. Mit mir, Sebastian, im Studio sind
Clarissa
und
Holger.
Und wir haben übrigens einen Gast bei uns, der muss jetzt auch mal kurz Hallo sagen. Ja, schnell räufern. Und jetzt?
Hallo.
Ja, das war Tobias. Hallo Tobias. Du bist mal wieder einfach hier reingeschnallt, ne? Aber unten war zu. Bist du trotzdem reingekommen?
Ja. Danke, Holger.
Wir sind ja nett und lassen unsere Gäste dann auch rein, wenn man uns Bescheid sagt, dass sie hier am Tor stehen und rütteln und rein wollen.
Genau, dann schickt
dann
man uns
nehmen wir die Leute auch
dann auf. Dann schickt man uns am besten eine SMS und zwar an welche Nummer, Clarissa?
Die 0163 874 1700.
Die Nummer kann man allerdings auch nutzen, wenn man grüßen möchte oder irgendwelche Musikwünsche hat. Man kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an nachricht@radiopinkwave.de.
Oder wenn man eine Frage an unseren heutigen Interviewpartner hat, das ist nämlich der David Berger aus Berlin. Der wird gleich dabei sein nach der nächsten Musik. Holger, du hast jetzt ein bisschen was Orientalisches gewünscht.
Ja,
ja, was denn?
Ich hatte gerade Lust auf Ofra Hasa.
Ach so. Tanzt du jetzt auch?
Einen kleinen Bauchtanz für dich?
Ja, komm bitte.
Ah.
So, für alle, die jetzt erst vielleicht hinzugeschaltet haben, hier ist Radio Pinkwave, die Lesbischule Radiosendung live aus Emden. Und wir haben heute das Thema die katholische Kirche, beziehungsweise als Schwuler in der katholischen Kirche. Und da gibt es eigentlich keinen besseren momentan, der darüber berichten kann, als David Berger aus Berlin. Guten Abend.
Ja, hi.
Hallo David. Genau, nochmal kurz zusammengefasst, du hast 2010 ein Buch veröffentlicht, Der Heilige Schein als Schwuler Theologe in der katholischen Kirche, wo du ein bisschen ist gut, einiges erzählst, was so hinter den Kulissen abgeht. Wir haben schon einiges von dir gehört und wir waren eben stehen geblieben bei dem Thema, wie lebt man als Schwuler Geistlicher in der katholischen Kirche, wie man mit diesem Spannungsfeld umgeht, da hast du einiges zu berichtet. Und jetzt ist die Frage, du hast ja auch gesagt, es gibt zum Beispiel die Leute, die dann ihren Triebdruck, wenn man das so ausdrücken möchte, dann kurzfristig befriedigen und dann aber natürlich beichten gehen. Aber ich habe mir jetzt, also ich meine, ich war auch mal in der katholischen Kirche, ich weiß, dieses Beichten geht ja nicht mehr im Computer oder sonst irgendwas, einfach vor dem Jesus, sondern man muss jetzt zu einem Priester hingehen. Also man muss das irgendeiner Person erzählen. Und ist das nicht irgendwie ein bisschen gefährlich, fragwürdig? Ich meine, es gibt zwar das Beichtgeheimnis, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ohne ist, wenn ich einem anderen Priester erzähle, ich hatte da eine homosexuelle Affäre, oder sagt man einfach nur Affäre? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kommt, da gibt es unterschiedliche Formen dazu sagen, das wird auch jeder anders machen. Also der wird dann, also ich bin in die Unkeuschheit gefallen, aber der Priester, der die Beichte gehört hat, hat sogar die Pflicht, genauer nachzufragen, wie oft das war, ob er Lust dabei empfunden hat. Da gibt es also eigene Handbücher für Beichtfehler, dass die bis in Einzelheiten nachfragen müssen, wie das war. Da kommt es ja auch, dass man einigen dieser Geistlichen und wahrscheinlich zu Recht unterstellt hat, dass sie das noch mit Genuss machen, dieses genaue Nachfragen, besonders eben bei Jugendlichen, die zu ihnen in die Beichte kommen. Und es ist tatsächlich so, an und für sich hat die katholische Kirche durch ihr Rechtssystem da einige Sperren eingebaut, damit eben der Beichte darauf vertrauen kann, dass ihm dadurch keine gesellschaftlichen Nachteile erwachsen, zum Beispiel eben das strikte Beichtgeheimnis. Allerdings wissen wir, dass es in mehreren Fällen vorkam, dass damit sehr großzügig umgegangen worden ist, gerade wenn es um das Thema Homosexualität geht. Dazu liegt mir zum Beispiel ein Zeugenbericht vor von einem jungen Mann, der in einem Internat der Piusbruderschaft war, also einer Gemeinschaft der katholischen Kirche, die besonders konservativ und besonders streng ist. Und dort war es gang und gäbe, dass die Präfekten, das heißt die Betreuer der Jungs, auch gleichzeitig die Beichtväter waren. Und nachdem er da eben gebeichtet hat, dass er homosexuelle Handlungen begangen hat, sofort auch nach der Beichte strengste disziplinarische Maßnahmen ergriffen worden sind, die den jungen Mann fast in den Selbstmord damals getrieben hätten. Also wenn es dann doch mal konkret wird und wenn das Entsetzen so groß ist, weil homosexuelle Handlungen im Spiel sind, dann nimmt man es in dem Beichtgeheimnis nicht mehr so ernst. Und wir haben eine ähnliche Situation eben, wenn es generell um die Erpressung aufgrund von Homosexualität geht, was besonders bei Geistlichen häufig vorkommt, was wiederum für die katholische Kirche natürlich ein ganz wichtiger Machtfaktor ist. Das heißt, wenn ich sehr viele homosexuelle Geistliche habe in meiner Kirche, gleichzeitig aber Homosexualität dämonisiere, dann habe ich auch immer sehr, sehr viele Menschen, die Leichen im Keller haben. Und Menschen, die Leichen im Keller haben, sind natürlich besonders leicht loyal zu halten. Und das wird tatsächlich so gemacht. Deswegen gibt es eigentlich nichts Schlimmeres für die katholische Kirche, als wenn die Leichen aus dem Keller rausgeholt werden, jemand sich offen outet und sagt, ist so, ich bin schwul, habe damit kein Problem, denn dann wird der katholischen Kirche bzw. den Vorgesetzten meistens in der katholischen Kirche ein ganz wichtiges Machtinstrument aus der Hand gerissen. Man muss sich das konkret so vorstellen, dass die katholische Kirche bzw. die Vorgesetzten, der Bischof, das Ordinariat in den allermeisten Fällen sehr genau wissen, was ihre Geistlichen treiben, also auch die Pragmatiker, die nicht zur Beichte gehen, dass man sehr genau weiß, der ist praktizierender Homosexueller. Und da drückt man auch ein Auge zu, solange das nicht bekannt wird. Das heißt, man geht gegen den nicht vor. Aber sobald der es wagen sollte, in irgendeiner Form illoyal zu werden, zum Beispiel in der Predigt zu sagen, dass er sich auch vorstellen könnte, dass Frauen katholisch zu katholischen Priestern geweiht werden oder Priesterinnen oder den Papst kritisiert oder andere Dinge macht, die eben nicht ins Machtkonzept der Kirche passen, dann wird er einbestellt und man macht ihm sehr deutlich, pass auf, wir wissen was über dich, wir haben sowieso schon ein Auge zugedrückt bei deinem Privatleben, also erwarten wir jetzt von dir absolute Loyalität, absoluten Gehorsam, dann drücken wir auch weiterhin ein Auge zu. Also das hat geradezu System. In meinem Buch habe ich da sehr viele Beispiele dazu geschrieben, wie das für den Machterhalt der katholischen Kirche ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist.
Interessanterweise, David, ich war bei dem Vortrag dabei, man denkt jetzt immer, ja gut, man wird dann halt als kleiner oder auf der Karriereleiter unten stehende, vielleicht Priester, ist man in der Gefahr, halt erpresst zu werden, dadurch, dass das bekannt wird. Aber es ist ja nur die eine Seite. Es gibt ja auch noch eine andere Seite. Das ist ja das ganz Interessante daran. Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, also es gibt zum einen die Erpressung untereinander und es gibt die Erpressung von unten nach oben. Die Erpressung untereinander, da gibt's ein schönes Beispiel dafür, was gut verbürgt ist. Zwei Priesteramtskandidaten im Priesterseminar in Essen haben sich ineinander verliebt. Sie haben auch etwa ein halbes Jahr eine Beziehung miteinander gehabt, eine Liebesbeziehung. Irgendwann hat der eine gesagt, pass auf, es geht nicht mehr, ich möchte mich von dir trennen, ich möchte diese Beziehung nicht fortsetzen. Der andere war aber eben noch nicht bereit, diese Beziehung aufzugeben und hat gesagt, wenn du das magst, wenn du mich jetzt sitzen lässt, wenn du mich verlässt, dann gehe ich zum Regent und werde ihm sagen, dass du homosexuell bist. Und dann hat der erpresst werden sollte, gesagt, pass auf, ich lasse mich nicht von dir erpressen. Ich nehme dir den Wind aus den Segeln und ist selber zu dem Regent gegangen, hat ihm gesagt, was los ist, hat aber den, der ihn erpressen wollte, nicht angezeigt, beziehungsweise den Namen nicht weitergegeben. Entschuldigung. Was hat der Regens gemacht? Er hat den, der ehrlich war, der klar Tisch gemacht hat und die Erpressung verhindern wollte, auf die Straße gesetzt, sodass der kein Priester werden konnte. Der hat heute einen anderen Beruf, in dem er gar nicht sehr glücklich ist. Derjenige, der die Erpressung durchführen wollte, ist heute ein sehr anerkannter Geistlicher des Bistums Essen geworden. Der hat also wirklich dann Karriere gemacht in der katholischen Kirche. Da sieht man eben auch, wie Erpressung auch untereinander stattfindet, aufgrund dieser Dämonisierung von Homosexualität.
Aber wie lässt sich das Ganze mit den Werten der Nächstenliebe vereinbaren, die ja gerade in der katholischen Kirche sehr gepriesen und gepredigt wird?
Das ist eine spannende Frage, Holger, und ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir geben David ein bisschen Zeit dazu, um darauf zu antworten, weil das frage ich mich auch. Nächstenliebe ist ja eigentlich so ein hohes Gut in der katholischen Kirche. David, deine Antwort darauf erwarten wir gleich nach dem nächsten Musikstück. Jetzt habe ich eins, wozu unsere Clarissa ein bisschen tanzen kann. Clarissa, magst du es ansagen?
Ich weiß den Titel doch gar nicht mehr.
Ah, Shaggy. Das Kurzzeitgedächtnis von Clarissa dauert ungefähr 5 Minuten. Da sind wir ja schon mehr als 5 Minuten gesprochen haben. Shaggy mit Feel the Rush. So, jetzt erinnerst du dich, Clarissa?
Ja, jetzt kommt's wieder.
Dann bitte tanzen. Mal gucken, ob du besser bist als Holger. So, wir sind noch verbunden mit David Berger live in Berlin. Und wir sind eben, hatte Holger die Frage eingebracht, nachdem wir uns einige Sachen angehört hatten, wie das mit der ganzen Erpressung funktioniert oder was für Möglichkeiten es da in der Kirche gibt, untereinander, von unten nach oben, oben nach unten. Was hat das denn noch mit Nächstenliebe zu tun? Nächstenliebe ist ja ein zentrales Thema in der katholischen Kirche, David.
Die Frage habe ich auch häufiger gestellt, wenn es um ähnliche Dinge ging, aber auch um die Frage der Homosexualität und des Umgangs mit Homosexualität. Und ganz erstaunlich, die Antwort, die ich ganz häufig so oder so ähnlich bekommen habe, war, ja natürlich, indem wir das machen, erfüllen wir das Gebot der Nächstenliebe in ganz besonders ausgeprägter Weise, denn es ist ja ganz entscheidend, gegen die Homosexualität zu kämpfen als schwere Sünde. Und eigentlich lieben wir ja den Schwulen, wenn wir ihn unter Druck setzen, wenn wir ihn sozusagen ihm dadurch zeigen, das ist falsch, was du machst. Wir setzen dich unter Druck, weil wir ihn ja dadurch dann bekehren können und ihn vor der Hölle bewahren. Und das ist die schönste Form der Nächstenliebe, einen Menschen von der Sünde zum Guten zu führen. Und indem man eben das dämonisiert und ihn unter Druck setzt, sieht man eine Möglichkeit, ihn sozusagen wieder zum Guten zu führen und von der Homosexualität wegzuführen.
Also wendet die katholische Kirche sadomasochistische Strukturen an?
Ich würde eher sagen, das sind sozusagen Folterstrukturen. Das erinnert ein bisschen jetzt auf argumentative Weise an das, an die Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts, wo man gesagt hat, wir müssen den Ketzer verbrennen, damit er sozusagen mit ihm das Böse ausgetrieben wird und das Sündhafte. Wir machen das aus Nächstenliebe, aber aus Liebe auch zu seinen Mitmenschen. Man muss ja sehen, dass er die alle ins Verderben reißt durch seine Irrlehren, die er vertritt. Von daher ist es ein besonderer Akt der Liebe und des Glaubens, den zu verbrennen. Im Spanischen heißt die Ketzerverbrennung auch Autodafé, also ein Triumph des Glaubens, und es war die Aufgabe der Christen, da zuzuschauen und eine besondere Freude zu empfinden, wenn der Ketzer gefoltert und verbrannt wird, weil dann die gerechte Ordnung wiederhergestellt ist und das ein besonderes Werk der Liebe ist. Und genau das verwendet man jetzt auch auf die Homosexuellen an in der Begründung. Das ist eigentlich ein Akt der Nächstenliebe, wenn wir so die Homosexualität verteufeln. Wer mir das nicht glaubt, der soll einfach mal im Internet Kreuznetz aufrufen. Dort wird sich das immer wieder durchbuchstabiert, diese Internetseite. Auf dieser Internetseite, in dem Homosexuelle verteufelt werden, sagt man, ja, aber das ist eigentlich noch ein gutes Werk. Das ist unsere Aufgabe als Christen, ihnen dadurch klarzumachen, dass sie auf dem falschen Weg sind, eben mit besonders starken Mitteln, aber bei so etwas Schlimmem wie der homosexuellen Verquerung helfen eben nur solche brachialen Methoden.
Du hast ja die Strukturen der katholischen Kirche und des Vatikans kennengelernt. Gibt es dort denn immer noch Strömungen, dass man sagt, auch heute noch, Homosexuelle gehören denn eher auf den Scheiterhaufen?
Ja, die gibt es natürlich auch noch, diese Strömungen, wobei es den vatikanischen Kreisen mehr darum geht, in der Politik zu wirken, das heißt, Nachteile für die Homosexuellen aufrechtzuerhalten. Da ist es zum Beispiel interessant, dass Josef Ratzinger, bevor er Papst geworden ist, einen Brief an die amerikanischen Bischöfe geschrieben hat. Die hatten gefragt, wie sie sich gegenüber den Politikern verhalten sollen, die gleiche Rechte für Homosexuelle einführen wollen. Und da hat er geschrieben, es gibt auch eine gerechte Diskriminierung gerade homosexueller Menschen, denn es wird ja auch akzeptiert, dass der Staat zum Beispiel Menschen, die ansteckende Krankheiten haben oder geistig krank sind, wegsperrt. Und so muss man es auch akzeptieren, dass der Staat eben Homosexuellen nicht die gleichen Rechte zugesteht wie Heterosexuellen, weil sonst eben ähnliche Folgen zu befürchten sind, wie wenn ein Schwerkranker mit ansteckender Krankheit durch die Gegend läuft und alle ansteckt.
Damit hat Ratzinger dann ja aber auch angedeutet, dass Homosexuelle weggesperrt gehören.
So direkt hat er das nicht gesagt. Da war er zu vorsichtig dafür und da wusste er auch, dass das politisch nicht durchsetzbar ist. Aber es ist ganz interessant, dass er vor 1,5 Jahren seinen politischen Vertreter bei den Vereinten Nationen eine Rede hat halten lassen, wo dieser Vertreter des Papstes vor den Vereinten Nationen ganz offen gefordert hat, dass Staaten weiterhin das Recht haben müssen, Homosexualität strafrechtlich zu verfolgen, das heißt in irgendeiner Form praktizierte Homosexualität strafrechtlich zu ahnden. Er hat sich da nicht festgelegt, ob das die Todesstrafe sein soll, ob das eine Gefängnisstrafe oder nur eine Geldstrafe sein soll, aber er hat gefordert, dass die Staaten weiterhin dieses Recht haben sollen.
Aber würde Ratzinger bzw. Papst Benedikt sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich ihn immer so bei Reden erlebe, von seiner Wortwahl her, von seiner Gestik her, kommt er mir ja immer sehr weichlich, weibisch, schwul rüber.
Schwul rüberkommen darf man ja, das ist ja nicht das Problem. Wenn es danach ging, dann müssten 80% der katholischen Priester sozusagen sich ins eigene Fleisch schneiden, denn schwul rüberkommen, wenn man jetzt dieses Stereotyp oder dieses Klischee bedienen möchte, dieses Vorurteil, was natürlich auch nur auf eine bestimmte Gruppe Homosexueller zutrifft, da gibt es ja dann noch die Bären und gibt es die Muscle Mary und so weiter. Von daher trifft das ja sowieso nur auch auf einen bestimmten Teil der Schwulen zu. Das darf man ja. Es geht ja hier um praktizierte Homosexualität und häufig habe ich gerade von katholischen Klerikern gehört, wenn sie praktizierende Homosexuelle waren, dass sie gesagt haben, ja, ich bin doch nicht schwul. Das, was ich mache, ist was ganz anderes. Das hat mit den Schwulen, die auf dem CSD rumlaufen, hat es gar nichts zu tun. Die sind widerlich. Aber wenn ich Sex mit Männern habe, dann hat das mit Schwulen gar nichts zu tun. Also, dass man sich sogar in solche Interpretationen versteigt, um seine sexuellen Bedürfnisse ganz offen ausleben zu können. Aber mit Schwulen hat das dann einfach nichts zu tun.
Benedikt hat ja nun auch immer sehr junge Privatsekretäre. Gibt es da kein Gerede drüber?
Ja, natürlich. Das gab es im Vatikan schon immer. Das heißt, hinter vorgehaltener Hand war es immer so, dass jedem klar war, dass Benedikt zumindest homosexuell veranlagt war. Das war dort gang und gäbe, dass das sozusagen Sententia Communis, wenn man das in der Theologie, gemeinsame Auffassung der weitgehenden Überzahl der im Vatikan Tätigen. Und es gibt auch glaubwürdige Augenzeugenberichte, dass als Benedikt auf die Loggia des Petersdoms getreten ist, nachdem er zum Papst gewählt war, dass junge Italiener gerufen haben, una cecca, was so viel heißt wie eine Tunde. Also das ist nicht nur im Klerus, sondern auch in der Bevölkerung Italiens. Nimmt man das an? Aus Respekt vor dem Papst darf man das nur nicht so offen sagen, wie wir das jetzt besprechen, in vielen Ländern wie zum Beispiel Italien. Da möchte man sich eben die wichtige Einnahmequelle, diese wichtige Touristenattraktion, die der Papst darstellt, auch nicht kaputt machen lassen durch so etwas.
David, erstmal vielen Dank. Es wartet nämlich jetzt eine Zuschauerfrage auf dich. Da werde ich gleich zu kommen. Bevor wir, weil wir jetzt ein bisschen lange schon geredet haben, erst ein bisschen was anderes für die Ohren. Haus am See von Peter Fox. Und dann, wer uns noch schreiben möchte, über nachrichtenradio@pinkwave.de oder über Romeo oder einfach über SMS an die Nummer. Clarissa. Entschuldige, bitte dein Mikrofon.
Ah, okay. 0163 87 41 700.
Genau. Wer noch Fragen hat an David Berger bezüglich die katholische Kirche betreffend, sollte jetzt die Gelegenheit nutzen, uns eine Nachricht zukommen lassen. Die stellen wir dann gleich zur ersten Zuhörerfrage. Kommen wir gleich. Erstmal gibt's jetzt ein bisschen Musik.
Und da sind wir auch schon wieder. Wie gerade schon angekündigt, haben wir eine Zuschauerfrage aus Braunschweig bekommen.
Ich muss korrigieren, eine Zuhörerfrage. Wir sind nicht im Fernsehen, Clarissa.
Oh, okay, ja, stimmt, da war ja was. Okay, also eine Zuhörerfrage, ich korrigiere. Und ich lese es am besten einfach mal vor. Und so wird geschrieben, ich hatte auch einmal ein sehr leidenschaftliches Wochenende in einem katholischen Predigerseminar. Dort habe ich dann mitbekommen, dass dort nichts Menschliches fremd war bzw. ist. Ich war nicht der einzige Gast dort. Als evangelischer Predikant hat mich das Thema katholische Theologie und Homosexualität dann tiefer interessiert und in der Auseinandersetzung mit dem Thema wurde mir erzählt, dass der zölibatäre Eid sich nur auf sexuelle Beziehungen des Priesters mit Frauen bezieht. Ich fand, das ist ein ganz interessanter Aspekt und was meint eigentlich ihr dazu? Diese Frage gebe ich doch direkt mal ab an David Berger, unserem Telefongast.
Naja, das ist so ähnlich wie das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die katholischen Geistlichen, die schwulen Sex haben, dann sagen, das hat aber mit Schwulen gar nichts zu tun, sondern das ist was ganz Eigenes, was wir machen. Lange Zeit hat man das auch so interpretiert, dass man gesagt hat, der Zölibat verbietet die Ehe und Ehe heißt dann natürlich die Beziehung aus katholischer Perspektive, die Lebensgemeinschaft mit einer Frau und alles andere ist erlaubt. Aber das war schon immer eine volkstümliche Interpretation. Das heißt, Zölibat hat schon immer, wenn man es richtig versteht, Verzicht auf jegliche Sexualität geheißen. Bis 2005 war das so, dass Homosexuelle und Heterosexuelle da gleich benachteiligt oder bevorzugt waren, je nachdem. Denn es galt, sowohl der heterosexuelle als der homosexuell veranlagte Priester dürfen ja sowieso keinen Sex haben durch den Zölibat. Von daher ist es völlig belanglos, wie sie sexuell veranlagt sind. Das hat sich 2005 geändert. Eines der ersten Dokumente, das Benedikt XVI. Erlassen hat, beziehungsweise unterschrieben hat, nachdem es die Kleruskongregation ausgearbeitet hatte, besagt, dass es jetzt sogar so ist, dass es schon genügt, wenn ein Mann homosexuell veranlagt ist, dass er nicht zum katholischen Priester geweiht werden darf. Das heißt, einen homosexuell veranlagten Priester, selbst wenn er fest entschlossen ist, den Zölibat zu halten, darf es eigentlich nicht geben. Begründung: Homosexuelle Männer sind angeblich nach Ansicht des Papstes unfähig, ein gesundes Verhältnis zu ihren Mitmenschen aufzubauen. aufzubauen. Gerade das brauchen sie aber in der Pastoral und in ihrem Beruf natürlich ganz besonders. Woher er das nimmt, wie er das begründet, das hat das Dokument gar nicht nötig, sondern es wird in den Raum gestellt, Homosexuelle sind beziehungsunfähig, also beziehungsweise dialogunfähig mit ihren Mitmenschen, also sind sie von daher auch unfähig, zum katholischen Priester geweiht zu werden.
Das sind harte Worte, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also selbst Holger würde ich nicht unterstellen, dass er beziehungsunfähig ist. Ich meine, wir beobachten das jetzt ja. Es wohnt ja sozusagen direkt um die Ecke. Holger, jetzt guck nicht so überrascht. Das war jetzt mal was Nettes zu dir. Und jetzt denk drüber nach. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr.
Ich bin gerade am Überlegen, wie du das bei mir beobachtest.
Du, da habe ich ja meine
Fernglas.
Das müssen wir jetzt nicht diskutieren, Holger, denn die Zeit rennt uns quasi förmlich davon. Es ist so spannend. Es ist 21.37 Uhr und es bleibt spannend. Ich frage mich ja jetzt einfach nur, ob wir noch auf ein ganz anderes Thema kommen, David. Du warst jetzt wie viele Jahre sozusagen verdeckt in der katholischen Kirche?
Ja, also wenn man die Zeit nimmt, wo ich wirklich Karriere gemacht habe, wo ich dann auch bekannt war in der katholischen Kirche, also nicht die Zeit, wo ich dann einfach nur studiert habe, dann muss man so etwa das Jahr 1900, jetzt muss ich selber nachrechnen, da merkt man auch, wie alt man wird, 1998 so circa hat das begonnen und hat dann eben bis 2010 gedauert, also es waren 12 Jahre gewesen.
12 Jahre, die du da verbracht hast und dann plötzlich gab es eine gewisse Wandlung bei dir. Also wir haben das jetzt noch gar nicht so besprochen, aber du warst ja eben für den Vatikan auch tätig, auch eher in dieser konservativen Richtung, was man jetzt auch immer darunter verstehen mag, jedenfalls nicht unbedingt pro Homosexualität in der katholischen Kirche, vermute ich mal, oder?
Hast du Und ich habe das verdrängt, das Thema. Ich habe dazu keine Stellung genommen, aber das für andere, die eine ähnliche Denkart wie ich hatten, eine konservative, umso extremer dann gegen Homosexuelle gewählt hat.
Wie kam es denn dann zu, dass du plötzlich gesagt hast, jetzt das, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, da steige ich jetzt aus? Und vor allen Dingen, ich meine, wir hatten es ja schon gehört, es gibt eine ganze Menge an homosexuellen Männern in der katholischen Kirche, davon wird ausgegangen. Warum steigen nicht alle auf die Barrikaden und sagen, hier, ich bin's, ich bin auch schwul und so eine Priestergruppe auf dem CSD oder so wäre ja mal was. Und wenn das plötzlich so viele wären und sichtbar wäre, das hätte ja vielleicht einen Effekt. Oder ja, warum funktioniert das nicht? Warum passiert das nicht?
Das sind jetzt natürlich zwei Fragen. Zum einen die Frage, dass wie das mit meinen Wandlungen war, das war einfach so, ich hatte ja vorhin schon von dem Erpressungspotenzial gesprochen, das heißt, ab 2005 wollte ich bei dem konservativen Kurs der katholischen Kirche nicht mehr mitmachen und dann hat man begonnen, mich entsprechend unter Druck zu setzen aufgrund meiner Homosexualität, das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas gemacht habe, was meinen konservativen kirchlichen Vorgesetzten nicht ins Konzept gepasst hat, hat es einen versteckten, subtilen, manchmal auch sehr offenen Hinweis auf meine Homosexualität gegeben, auch dass ich mit meinem Partner zusammenlebe, den man vorher schon sehr genau gekannt hat, der zum Beispiel auch die Internetseite der sehr konservativen Zeitschrift, die ich herausgegeben habe, betreut habe. Das hat man gerne in Anspruch genommen, solange das nach außen hin gestimmt hat und er als mein Cousin aufgetreten ist und eben nicht als mein Lebenspartner, obwohl man natürlich genau gewusst hat, dass er das nicht ist, also mein Cousin, sondern mein Lebenspartner. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann illoyal geworden bin, wo ich dann eben für eine Öffnung der Kirche gesprochen habe, hat man mich dann immer mehr unter Druck gesetzt und irgendwann war der Druck für mich so groß geworden, dass ich gesagt habe, jetzt machst du einen Einschnitt, jetzt lässt du dich nicht mehr länger unter Druck setzen, lässt dich nicht mehr länger erpressen, sondern mach die Homosexualität öffentlich innerhalb der katholischen Kirche und machst dich dadurch eben auch unerpressbar, sodass du wieder ein freier Mensch sein kannst.
Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Und das ist jetzt sozusagen, wo meine zweite Frage mit anschließt. Warum machen das nicht andere auch?
Ich hatte einen gewissen Vorteil. Ich habe nie finanziell von meiner Arbeit für die katholische Kirche gelebt, sondern ich hatte immer als finanzielles Standbein und ökonomisches Standbein meinen Job als Lehrer an einer staatlichen Schule und der hat es mir natürlich ermöglicht, dass ich gewusst habe, selbst wenn du dich jetzt outest, wenn du von der Kirche verstoßen wirst, landest du nicht in der Sozialhilfe, wie das vielen katholischen Priestern eben geht. Die haben keine Alternative, die haben nichts, was sie parallel haben, wovon sie leben könnten. Und die wissen, wenn ich da rausgeworfen werde, stehe ich auf der Straße und habe eben gar nichts. Hinzu kam, dass ich ein funktionierendes soziales Netz hatte, von dem ich wusste, wenn du rausgeworfen wirst, das fängt dich auf. Mein Partner hat zu mir gesagt, egal was jetzt auch passiert, ich stehe hinter dir, du kannst dich auf mich verlassen. Und sowas gibt einem natürlich eine unglaubliche Stärke, die viele katholische Priester da nicht haben. Das heißt, sie haben eben nicht den festen Partner. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die meisten katholischen Priester, für die ist es viel einfacher, den schnellen, anonymen Sex zu suchen eben keine feste Partnerschaft zu haben. Denn die feste Partnerschaft würde eben sofort aufliegen und würde sofort zu Sanktionen führen. Von daher fehlt ihnen eben auch dieser menschliche Rückhalt. Häufig wissen es nicht mal die Eltern, dass ihre Söhne homosexuell sind. Sie sind der Stolz ihrer Mutter, sie sind katholischer Priester geworden und sagen, meine Mutter würde zusammenbrechen, wenn sie das hören würde. Wenn sie hören würde, zum einen, ich bin kein Priester mehr, bin da rausgeworfen worden und zum anderen, dass ich homosexuell bin. Von daher hatte ich es verhältnismäßig einfach auszusteigen und gleichzeitig hatte ich auch den Vorteil, dass ich natürlich sehr viel mitbekommen hatte und darüber dann berichten konnte von meinen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, sozusagen einen Insiderbericht schreiben konnte, der dann doch anders wahrgenommen wird, als wenn jemand von außen her die katholische Kirche kritisiert oder angreift, wo man sagt, naja, so viel Ahnung hat der ja nicht, was da passiert, aber ich war eben mittendrin in der Geschichte und das ist von daher anders wahrgenommen worden, mein Outing, als bei jemandem, der eben von außen kommt.
Du hast sozusagen infolgedessen nach 12 Jahren in der katholischen Kirche dein Buch veröffentlicht im Jahr 2010, Der Heilige Schein heißt es. Und die Reaktion darauf, was es gemacht hat, ob es Änderungen gebracht hat und wie du sozusagen jetzt in die Zukunft schaust, da werden wir gleich drauf kommen nach einem Lied. Was vielleicht ein kleines Wunschlied ist, haben wir schon vorher ein bisschen abgesprochen. Wir haben ja gesagt, gregorianische Gesänge, die du gerne hörst, passen jetzt nicht ganz in unser Musikrepertoire hier hinein. Aber wir haben etwas anders gefunden. Tim Bensko ist dir kein Unbekannter?
Nein, und der Titel des Liedes passt natürlich auch, nachdem ich gerade dabei bin, die Welt vor der katholischen Kirche zu retten, die schwule Welt vor der katholischen Kirche mitzuretten, denke ich mir, passt dieses Lied ganz gut.
Genau, hier ist Tim Bensko mit Nur noch kurz die Welt retten. Ja, wir sind wieder bei dir. Ja, Clarissa, schnell die Flasche zu machen. Holger, nochmal? Nein.
Nee, nicht nochmal. Ich habe genug von Ofra heute.
Wir warten immer noch auf den Bauch.
Ja, er hat noch nicht getanzt. Deshalb habe ich es jetzt extra nochmal angespielt, aber Holger will einfach nicht. Er sitzt da.
Ja, bekommst du deine kleine Privatvorstellung bei mir, meinen kleinen Folterkeller.
Das hoffe ich. Apropos Privatvorstellung. Ich wusste ja, das einfach. Egal. Privatvorstellung. Da haben wir nochmal gerade eine Nachricht bekommen aus Braunschweig von unserem Zuhörer, der die Zuhörerfrage stellte, ausgerechnet. Dann klingelte das Telefon und dann fragt er, kann man das hinterher nochmal anhören? Ja, man kann. Wir werden die Sendung natürlich auch ins Internet stellen und ich kann auch gleich sagen, ab morgen wird ein Link auf unserer Seite sein, wo ihr dann den Vortrag hören könnt, den und die Diskussion, die David in Norden geführt hat. Genau, David, du warst ja vor 2 Tagen in Norden. Wie hat es eigentlich gefallen, David?
Es war eigentlich sehr schön. Ich habe mich gefreut über den großen Zuspruch, dass doch so viele Leute gekommen sind. Norden ist ja jetzt nicht unbedingt eine schwule Metropole und ist jetzt auch nicht urkatholisches Land, sodass die 2 Themen, die in meinem Buch angesprochen worden sind, nicht unbedingt dort auf der Straße liegen. Trotzdem war die Nachfrage sehr groß und die Diskussion sehr, sehr anregend und angeregt, wo ich gemerkt habe, da waren auch sehr viele Diskutanten mit dabei, die sich sehr ausgiebig schon mit dem Thema beschäftigt hatten, die mein Buch gelesen hatten oder irgendeine Fernsehsendung schon mit mir gesehen hatten, wo ich den Eindruck hatte, es war wirklich eine sehr tiefgehende, zum Teil auch kontroverse, aber doch insgesamt sehr fruchtbare Diskussion, die dadurch entstanden ist.
Die Reaktion auf dein Buch, das ist genau das Schlagwort. 2010 kam es raus, Der Heilige Schein. Jetzt frage ich mich als erstes, hat es der Papst auch gelesen, beziehungsweise oder allgemeiner gefragt, wie waren denn die Reaktionen auf dieses Buch? Gab es großen Ärger oder?
Ja, also was ja klar war, war, dass die katholische Kirche in dem Zusammenhang mit dem Buch, das ja so eine vernichtende Kritik ihrer Machtstrukturen darstellt, fest entschlossen war, Rache zu nehmen. Das wusste ich auch schon vorher. Wenn der Hoffnungsträger der konservativen Wende oder einer der Hoffnungsträger der konservativen Wende in der katholischen Kirche sich so exponiert, war klar, da werden Reaktionen kommen. Schon nachdem ich
David, darf ich kurz nochmal zwischenfragen? Und zwar nur, dass wir den Ablauf haben. Hast du dich quasi mit dem Buch geoutet oder lief da vorher schon was?
Da liegt vorher schon was. Das heißt, ich hatte mich in einem Zeitungsartikel, nachdem ich meine Ämter für Theologisches niedergelegt hatte, schon im April 2010 geoutet. Der Verlag ist dann später auf mich zugekommen, hat gesagt, machen wir doch daraus ein Buch, was dann auch gemacht worden ist. Schon nach dem Outing in dem Zeitungsartikel ist mir mein Professorentitel bei der päpstlichen Thomasakademie aberkannt worden und ich bin da rausgeworfen worden aus der Thomasakademie. Interessanterweise hatte ich mich in dem Zeitungsartikel nur geoutet, dass ich homosexuell veranlagt bin. Von homosexueller Praxis hatte ich nichts gesagt, bin aber trotzdem sofort aus der päpstlichen Thomasakademie geworfen worden. Daran kann man gut erkennen, dass der Takt und Respekt, der immer verkündet wird und den der Katechismus fordert gegenüber homosexuellen Menschen, also ein reines Lippenbekenntnis ist, dass da überhaupt nichts von Takt und Respekt zu erkennen ist. Und dann, nachdem mein Buch erschienen ist, ist mir dann auch einige Monate später die kirchliche Lehrerlaubnis von Kardinal Meißner entzogen worden, sodass ich auch in der Schule keinen katholischen Religionsunterricht mehr erteilen durfte. Das waren die negativen Reaktionen. Es gab aber auch positive Reaktionen, die waren sogar in der Überzahl, dass mir ganz viele katholische Priester geschrieben haben und geschrieben haben, endlich sagt mal einer, unter welchem Druck wir stehen, wie wir erpresst werden, was mit uns passiert. Die Bischöfe und anderen Unterdrucksetzer werden in Zukunft wesentlich vorsichtiger sein, weil sie wissen, es ist öffentlich gemacht, sie werden beobachtet bei ihrem Handeln. Auch katholische Theologen fordern inzwischen zunehmend eine Öffnung der Kirche hin zu einer Neubewertung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Und ein Salzburger Theologe, der da federführend ist, hat mir persönlich auch gesagt, das geht auf ihr Buch zurück, dass wir da den Mut hatten, jetzt klarer diese Forderungen zu erheben.
Um jetzt nochmal kurz einen kleinen Ausblick so in die Zukunft zu geben und zu schauen, wie sich die Kirche denn so weiterentwickelt, da fällt mir so eine Metapher ein, die hast du in Oldenburg bei deinem Vortrag gestern genannt. Und zwar sagtest du, die katholische Kirche zieht sich in ihre Festung zurück und wartet ab, bis die katholische Sonne wieder aufgeht. Kannst du vielleicht unseren Hörern nochmal kurz erläutern, wie du das gemeint hast?
Ich habe ja gerade schon den Begriff Öffnung der Kirche gebraucht. In den 60er und 70er Jahren hat die katholische Kirche einige mutige Päpste gehabt, die gesagt haben, wir müssen die Fenster der Kirche aufmachen, wir müssen in einen mutigen Dialog mit den Bedürfnissen der Menschen treten, wir müssen die Kirche sozusagen verjüngen, wir müssen hören, was die Menschen betrifft, was ihre Probleme sind und können nicht immer zu unsere 2000-jährigen Lehrsätze herbeten, als ob nichts passiert wäre in der Zwischenzeit. Und diese mutige Öffnung, die macht man seit einigen Jahren ganz strikt rückgängig. Das heißt, man hat Angst bekommen, die Welt wird zur Bedrohung, man sagt, die sind alle gottlos geworden und sind feindlich der Kirche gegenüber eingestellt. Von daher machen wir die Fenster, die damals aufgemacht worden sind, ganz schnell wieder zu, ziehen wir uns zurück in unsere Festung und warten einfach ab, bis die Zeiten besser werden. Aber das ist zum Programm erhoben worden. Dann lieber ein paar wenige, die sich sozusagen in die Festung oder die Arche Noah zurückziehen und dann, wenn das Unwetter vorbei ist, wieder rauskommen können und die katholische Kirche wieder im alten Stil neu beleben können. Das ist auch das Programm von Papst Benedikt XVI. Das hat er auch bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg so als neues Programm ausgegeben. Die Kirche muss sich nur überlegen, wenn sie sich wirklich in ihre Festung zurückzieht, wenn sie zur kleinen heiligen Restherde wird, sozusagen zu einer Art fundamentalistischer Sekte innerhalb Europas, ob sie dann noch die Privilegien beanspruchen kann, die ihr einst als Volkskirche zuerteilt worden sind. Warum soll man einer Restsekte, die sich zurückzieht und sich nicht bereit ist, gesellschaftlich zu engagieren, besondere Privilegien geben? Warum soll die eine eigene Steuer erheben dürfen? Warum soll es einen eigenen Religionsunterricht geben? Das dürfen ja die Zeugen Jehovas auch nicht machen. Und das wird man dann mit allem Recht fragen müssen, ob das noch okay ist.
wenn dieses Programm des Rückzugs in die Festung wirklich weiter umgesetzt werden wird in den nächsten Jahren.
Leider schreitet die Zeit schon ziemlich schnell voran. Ich habe noch eine ganz kleine Frage. David, ich war ja selber mal katholisch. Also üblicherweise ist es so, dass man als Baby gleich schon getauft wird. Man hat ja, Carissa, jetzt lach nicht, man hat da keinen Eifer. Ich wurde nicht gefragt, ja, man war es so. Ich war auch mal Messdiener übrigens, aber wir hatten nicht so schicke Gewänder. So, und da dir war es so, wenn ich es richtig im Kopf habe, David, deine Eltern haben dich eigentlich relativ frei erzogen und hast dich selber für die katholische Kirche entschieden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau so ist es. Wobei ich sagen muss, dass meine ganze religiöse Erziehung meine Großmutter übernommen hat.
Okay.
Das heißt, meine Eltern waren aus der 68er Generation, sehr wildes Leben in meiner Kindheit da mitbekommen bei den Eltern. Und dann war ich sehr oft bei meiner Großmutter gewesen. Und die hat die gesamte katholische religiöse Erziehung übernommen. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich dann eigenständig für die Taufe mit 14 Jahren entschieden habe, wo dann das Alter der Religionsfreiheit, der eigenen Religionswahl eintritt für den Jugendlichen.
Ich habe jetzt also noch folgende Frage. Ich habe mir damals gerade schon vor Jahren mit der katholischen Kirche habe ich eigentlich nicht wirklich was zu tun. Unter anderem eben auch, weil sie halt jetzt nicht wirklich mich als homosexuelle Person gut heißt. Ich bin dann natürlich aus der Kirche ausgetreten, aber jetzt ist die Frage, ist das jetzt der richtige Weg gewesen oder was würdest du, wenn man dich jetzt fragt, soll ich austreten? Oder du hattest auf dem Vortrag erwähnt, es reicht ja nicht einfach, dass man keine Kirchensteuern zahlt, sondern man muss ja irgendwie nochmal bei der Kirche dann anfragen, ist ja eigentlich ein bisschen komplizierter rauszukommen. Was hast du eigentlich gemacht? Bist du eigentlich noch in der katholischen Kirche drin oder bist du ausgetreten?
Ja, ich bin noch in der katholischen Kirche drin, aber zahle keine Kirchensteuer mehr. Das heißt, ich habe meinen Austritt aus der Kirche vor dem Amtsgericht erklärt, weil ich gesagt habe, ich sehe nicht ein, dass ich einer Organisation, die so homophob agiert, einen Blankoscheck ausstelle jeden Monat und das auch noch mitfinanziere. Das konnte ich von meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, zu sagen, ich zahle da regelmäßig praktisch auch die Homophobie der katholischen Kirche mit. Gleichzeitig ist mir die katholische Kirche aber in ihrer gesunden Struktur noch sehr viel wert. Und ich glaube noch immer, dass es auch eine katholische Kirche ohne Homophobie, ohne Frauenfeindlichkeit, ohne Sexualfeindlichkeit geben kann. Und dass die eigentlich so sein müsste, wenn sie sich auf ihr Ureigenstes rückbesinnen würde. Und deswegen lege ich auch Wert drauf, weiter Katholik zu sein, weiter in der Kirche zu sein, aber sage eben den gegenwärtigen Kurs der Kirche, der nicht identisch ist mit der katholischen Kirche überhaupt, denn der Papst und die Bischöfe sind ja nicht gleich die Kirche, den möchte ich nicht weiter unterstützen. Und da kann ich nur jedem, der so ähnlich denkt, empfehlen, konsequent zu sein und zu sagen, warum soll ich da weiter dieses System finanzieren, das eben in so unchristlicher, in unkatholischer Weise agiert derzeit.
Wir haben jetzt noch 3 Minuten gleich. Wir wollen noch ein schönes Abschlusslied spielen, aber jetzt noch die abschließende Frage, David. Wo kann man dich denn als nächstes hören? Also du hast ja dein Buch, Der Heilige Schein, jetzt 5-mal, glaube ich, gesagt, das kann man kaufen, aber wenn man dich denn mal hören, sehen, erleben möchte, die Fragen stellen möchte, gibt es irgendwie nächste Termine, wo man dich dir zuhören kann?
Ja, da müsste ich mal selber nachgucken. Also ich bin auf jeden Fall in Magdeburg auf dem CSD am 15. August, dann am 16. August in Koblenz dann in Frankfurt am 8. September zu einer Benefizveranstaltung der AIDS-Hilfe und am 9. September auch in Frankfurt auf einer Veranstaltung einer evangelischen Gemeinde. Aber da kann man auch im Internet einfach googeln unter meinem Namen, wird man alle Veranstaltungen der nächsten Monate rausfinden. Wenn man dann in der Nähe wohnt, wird man da sicher fündig werden und wird mich auch mal live erleben können.
Sehr schön, das werden wir tun. David Berger, danach muss man schauen und dann findet man, hier guck mal David, jetzt habe ich doch noch zum Schluss für dich so ein bisschen was fast Gregorianisches.
Okay.
Ja, da können wir uns ein bisschen mit passend verabschieden. Ich danke dir ganz herzlich oder wir danken dir ganz herzlich, dass du dir 2 Stunden Zeit genommen hast, fast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Es war sehr interessant. Ich habe auch schon die ersten Rückmeldungen bekommen. Also nicht nur für uns war es interessant, auch für die Zuhörer. Wir fragen mal den Tobias hier in der Ecke. Das, was er mitbekommen hat, war es interessant?
Ja, sehr.
Sehr schön, dafür wurdest du bezahlt. Und
Tobias, du könntest gebürtiger aus Friese sein. Immer schön wortreich, ausschweifend in den Erzählungen. Toll. Wir sind beim Radio. Das ist Wort ist hier Gesetz.
Ja, aber er ist Gast.
Kommt.
Genau. Ja, das üben wir nochmal, Holger. So, es wird Zeit, dass wir uns verabschieden müssen. 21:58:46. Das war, ich weiß nicht, die wievielte Sendung Radio Pinkwave live aus Emden. Mit mir im Studio waren
Clarissa
und Holger David.
Am Telefon bedanken wir uns ganz herzlich nach Berlin an David Berger. Herzlichen Dank, David.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interesse.
Sehr gerne. Noch darfst du wen grüßen? Den Papst vielleicht.
Der hört euch bestimmt zu. Von
wir können ihm die Sendung zuschicken, genau, die gibt es dann später.
Wünsche ich ihm einen schönen Abend, er soll an seinem Hanuta knabbern und ein bisschen Fanta dazu trinken.
Und ich sage einen schönen Abend noch, bis in 4 Wochen, am 15. August hören wir uns wieder. Mein Name ist Sebastian Kiew, ich war für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Guten Abend.